Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden? Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das die erwarteten Früchte bringt. Evangelium Jesu Christi. In dem Gleichnis tut der Gutsbesitzer sozusagen das Maximum dessen, was man für einen Weinberg damals tun konnte. Ein Zaun, damit die Tiere oder auch Menschen nicht einbrechen und die Trauben stehlen oder fressen, die Tiere. Eine Kelter, zwei in Stein gehauene Tröge übereinander, oben kamen die Trauben rein, dann wurden die zertreten und unten floss dann der Rebensaft raus. Ein Turm, auf dem man gucken konnte, Wache halten konnte. Und verpachtet den und ist damit irgendwie verschwunden. Bis so ein Weinberg Früchte trägt, vergehen mehrere Jahre. 3, 4. Also im vierten Jahr trägt der schon, aber bis es so eine nennenswerte Ernte gibt, sind es schon 5 Jahre. Aber in der Zeit muss man sich natürlich um den Weinberg kümmern. Der Besitzer taucht nicht auf, denn es gibt ja nichts zu holen. Als es aber dann nach vielen Jahren etwas zu holen gibt, rücken die Winzer, die Pächter damit nicht raus. Ich glaube, am besten kriegt man Zugang zu dem, was da vor sich geht, was sie bei sich sagen, als der Sohn im Anmarsch ist. Nämlich: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Sie wollen die Besitzer des Weinbergs sein. dass man dazu, dass das gelingt, dieses Vorhaben, indem man den Sohn tötet, das ist irre. Das ist schlicht irre. Entweder hat er noch gar nicht geerbt, weil der Vater noch lebt, dann wird er einen Teufel tun und den Mördern seines Sohnes den Weinberg geben, oder er hat geerbt, ist also der Herr. Es gibt aber ein Gesetz, habe ich gelesen, wonach die Pächter niemals erben können, das Gepachtete. Also das ist schlicht irre. Das ist logisch nicht zu erklären, höchstens psychologisch. Wie können die auf so eine Idee kommen? Weil sie irgendwie über die Arbeit an diesem schönen, wohlausgestatteten Weinberg völlig vergessen, dass sie nur die Pächter sind. Sie verleiben ihn sich quasi ein. Vergessen den Herrn, der sich ja auch Jahre nicht rühren musste. Und als aber dann die Boten kommen und der Sohn, da werden sie mit der Enttäuschung nicht fertig, dass sie eben doch nur die Pächter sind. Das gemahnt sie daran, dass der Weinberg ihnen nicht gehört. Das können sie aber nicht annehmen. Und so wird die Ursache der Enttäuschung beseitigt. Dazu sind mir zwei Parallelen eingefallen. Die eine aus dem Großinquisitor von Dostojewski. Da kommt also Jesus mitten in der Inquisition wieder, wird auch prompt als Ketzer verdächtig verhaftet. Und der Kardinal, der zuständige Kardinal, der schon ahnt, dass dieser Gefangene Jesus sein könnte, spricht mit ihm in der Nacht. Und dieses Gespräch gipfelt darin, dass der Kardinal ihm sagt: Du, Jesus, du hast doch die Menschen überfordert. Du hast sie befreit, aber mit dieser Freiheit können die gar nichts anfangen. Du hast ihnen eine Unmittelbarkeit zu Gott gegeben, aber sie wissen gar nichts damit zu tun. Wir, die Kirche, wir nehmen es auf uns, dass wir ihnen, den Leuten, sagen, was sie tun sollen. Wir befreien sie von der Last ihrer Freiheit und von der Unmittelbarkeit zu Gott, mit der sie eh nichts anfangen können. Das ist so ähnlich wie hier in dem Gleichnis von den Pächtern. Es wird vergessen, dass die Pächter, der Kardinal, wirklich nur Diener sind. Es wird die Gegenwart des Herrn, der nicht sichtbar ist, weil weit weg, beziehungsweise transzendent, die wird vergessen. Und als er dann irgendwie auftaucht, ist man entsetzt. Das Zweite, was mir dazu eingefallen ist aus der ignatianischen Tradition, es gibt einen, es wurden vom Vater Ignatius wurden Sinnsprüche gesammelt, hat irgendein Jesuit gesammelt, und einer lautet: Bete so, als ob alles von dir abhängt. Und arbeite so, als ob alles von Gott abhängt. Eigentlich würde man ja das Umgekehrte erwarten. Das Gebet hängt irgendwie von Gott ab und das Arbeiten von einem selbst. Aber nein, es heißt, bete so, als ob alles von dir abhängt. Und gemeint ist, gib dir jede Mühe, den Willen Gottes zu erfassen. Also bei Ignatius endet so ziemlich jeder Brief, dass wir im Gehorsam gegenüber Gott bleiben und immer mehr darin wachsen. Beten war für ihn das Hören oder das Hören und Trachten nach dem Willen Gottes. Es ist also nicht ganz zufällig, dass wir hier hören. Also in dieses Hören muss man irgendwie alle Kraft investieren. Beim Arbeiten arbeite so, als ob alles von Gott oder ob der Erfolg der Arbeit von Gott abhängt. Das heißt, oder damit ist gemeint, was ich dann als Willen Gottes verstehe und trachte irgendwie zu tun, das ist wie eine Stimme in einer großen Symphonie. Die Symphonie kenne ich nicht, ich kenne nur meine Stimme, das, was ich zu tun habe. Aber natürlich mache ich mir aus meiner Stimme eine Vorstellung von der Symphonie, wie das klingt. Aber was dann in Wirklichkeit Gottes Plan sozusagen ist, wie die Symphonie in Wirklichkeit komponiert ist, das weiß ich nicht. Und meine Vorstellungen können mit der Wirklichkeit der Symphonie sozusagen kollidieren. Es geht also eigentlich darum, auch im Tun, also gegen die Eigendynamik des Tuns, sozusagen gleichzeitig im Hören zu bleiben. Und sozusagen im Bewusstsein des unnützen Knechtes, der aber eben seinen Job machen muss. Das heißt, da ist irgendwie mit Enttäuschungen zu leben, mit Desillusionierungen und so weiter. Das ist genau das, womit die Pächter nicht zurechtkommen. Und deswegen werden sie sozusagen an diesem Eckstein, der, also ein Stein, schön behauen, der zwei Mauern sozusagen zusammenfügt, umkommen. Er wird sie zermalmen oder zerschellen. An der nicht angenommenen Enttäuschung, am nicht angenommenen Leiden zerbricht man. Das nimmt einen jede Perspektive. Sozusagen das Maß an Enttäuschung bis hin zur Verzweiflung wird immer größer. Die Dunkelheit wächst. Was damit geht, verliert man sozusagen das Reich Gottes. Also die Perspektive, die einem am Leben halten kann, die eine Hoffnung enthält, aber nicht eine Hoffnung, die schon irgendwie anfanghaft hier und jetzt erfüllt wird, von der man schon etwas erfahren kann, dass das Wirklichkeit ist und nicht ein Hirngespinst. Ja, diese Pächter, die mit dem Angenommenen, die das Leid, die Enttäuschung nicht annehmen können, denen wird ein böses Ende bereitet. Das Reich Gottes wird ihnen genommen. Aber in diesem Text, auch wenn die Leute das dann vorschlagen, der Weinberg wird an andere Winzer verpachtet, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit ist. Geht Jesus auf den Vorschlag nicht ganz ein. Das Reich Gottes wird euch weggenommen, ja, und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Es gibt keine neuen Pächter. Es gibt keine neuen Mittelsleute sozusagen. Ich weiß nicht, also in den matthäischen Gemeinden, da gibt es Älteste, aber viel wichtiger für die Gemeinde ist das Beziehungsgeschehen unter den Mitgliedern. Eigentlich geht alles durch die Beziehungen untereinander. Und sozusagen das zur Vision entwickelt, haben wir in der Lesung gehört. Das neue Jerusalem. Da wohnt, in dem gibt es keinen Tempel mehr. Es braucht keine Vermittlung mehr zwischen Gott und Mensch. Dort wohnt Gott mitten unter den Menschen. Dort leuchtet sein Licht und das Licht des Lammes, wie immer dann, also Gott und das Lamm, wie immer, so schön angeschlossen wird. Das Lamm, Christus, ist der, der in die Enttäuschung, in das Kreuz hineingegangen ist, der das Leiden angenommen hat und es durchlitten hat, indem sozusagen die Mauer von Tod und ewigem Leben als Eckstein zusammenkommen. Da treffen die sich. Und es gibt auch keine weltliche Herrschaft in dieser Stadt. Die Könige von außen kommen und liefern ab, aber es wird nirgends gesagt, dass es da einen König gibt in dieser Stadt. Da ist Gott allein der König. Und auf allen Sternen steht sein Name. Also da gibt es eine völlige Unmittelbarkeit des Menschen zu Gott. Die Schlüsselstelle ist, ob wir im Alltag im Hören bleiben. Und das heißt, hören heißt auch die störenden und unangenehmen und schweren Gefühle an uns heranzulassen und sie und mit denen zu verweilen, damit wir daraus lernen, was jetzt zu tun ist. Entweder wirklich die Sache annehmen oder aber was anderes, worauf wir dann kommen. Aber nicht etwas wegstoßen, weil es sich schlecht anfühlt. Deswegen muss es, an der Oberfläche sieht es nicht gut aus und fühlt sich schlecht an, aber wie das ein bisschen weiter unten ist, das weiß man ja erst, wenn man es irgendwie mal zu sich nimmt. Das ist es, worum, soweit ich es verstehe, im Kern geht, damit unser Tod sich in ewiges Leben verwandeln kann. Damit wir in dieser Unmittelbarkeit zu Gott leben können, in der Stadt ohne Nacht.